Digitalisierung aller Lebensbereiche sowie neue Kommunikationsmedien haben zu einer starken Individualisierung und Pluralisierung der Gesellschaft geführt. Ordnung und Orientierung schaffende Klammern wie der Nationalstaat, soziale Klassen oder strukturierte Arbeitswelten lösen sich zunehmend auf. Autoritäten werden dekonstruiert, Werte pluralisiert. In solchen Zeiten wird auch die Frage nach der Identität verstärkt gestellt. Die Vorstellung, der Mensch könne im positiven Fall im Laufe seines Lebens so etwas wie eine feste Identität herausbilden, ist unter den gegenwärtigen ökonomischen und gesellschaftlichen Bedingungen allerdings kaum mehr zu halten. Zu brüchig sind die Lebensumstände geworden, als dass eine auf dauerhafte Persönlichkeitsbildung beruhende Identitätskonzeption noch glaubhaft vertreten werden könnte. Eine solche gilt aber auch gar nicht mehr als wünschenswert, wird doch der Begriff Identität als solcher auch mit Zwang, Endgültigkeit und Unflexibilität assoziiert. Das nicht festgestellte Tier, wie Nietzsche den Menschen umschrieben hat, will auch gar nicht festgestellt und festgelegt werden. In der flüchtigen Moderne, in der durch ökonomische Kräfte alles Feste verflüssigt wird, soll aus Gewordenem und Gegebenem Selbstgewähltes, soll Heteronomes in Autonomes verwandelt werden. Die zunehmende Entbindung des Einzelnen aus traditionellen Bindungen und Rollenzuschreibungen ist unzweifelhaft als emanzipatorischer Gewinn zu werten, entstehen doch neue Chancen, das Leben selbst in die Hand zu nehmen und zu gestalten. Gleichzeitig wird dem Einzelnen aber eine immer größere Anstrengung abverlangt, aus einem zunehmend fragmentierten Leben ein lebbares Ganzes zu machen. Identität ist so nur noch zu haben durch eine permanente Identitätsarbeit. Doch wie verläuft diese Identitätsarbeit? Wie fertigen Subjekte ihre patchworkartigen Identitätsmuster? Und woher kommen die Entwürfe für diese Identitätsmuster? Mit dieser Frage wird sich Heiner Kolb beschäftigen, den ich mit Ihnen gemeinsam jetzt herzlich begrüße. Heiner Kolb war Professor für Sozial- und Gemeindepsychologie am Institut für Psychologie der Ludwig-Maximilians-Universität München. Auch nach seiner Emeritierung ist Kolb weiterhin an den Universitäten Bozen, Innsbruck, Krems und Klagenfurt in der Lehre tätig. Heiner Kolb gilt als einer der renommiertesten Identitätsforscher unserer Zeit. Sein 1999 erschienenes Buch Identitätskonstruktionen, das Patchwork der Identitäten in der Spätmoderne, ist inzwischen zu einem Standardwerk der Identitätsforschung geworden. Der Vortragstitel von Heiner Kolb lautet »Sich finden in einer grenzenlosen Gesellschaft, Identitätsarbeit in der Spätmoderne«. Aber sind wir überhaupt so frei und individuell, wie wir glauben? Oder haben wir lediglich die früheren Identitätszwänge eingetauscht gegen einen noch stärkeren Anpassungsdruck an die Zwänge des Marktes und des Konsums, denn wir nun schutzlos ausgeliefert sind, werden wir statt zu Subjekten mit eigenen Identitäten lediglich zu marktkonformen, flexiblen Menschen? Ist das Gerede von der Identität und der Individualität nichts als ein Bluff, mit dem wir uns über unseren Konformismus hinwegtäuschen wollen? Dieser Frage wird Manfred Prisching nachgehen, den ich ebenfalls herzlich begrüße. Manfred Prisching ist am Institut für Soziologie der Universität Graz und korrespondierendes Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften sowie Herausgeber der Reihe Sozialethik der Österreichischen Forschungsgemeinschaft beim Passagen Verlag. Für seine herausragenden Verdienste im Bereich von Wissenschaft und Forschung erhielt er im Dezember 2010 das große Ehrenzeichen der Republik Österreich. Er gilt als scharfzüngiger Formulierer, der stets bemüht ist, Schwachstellen unserer Gesellschaft aufzuzeigen. Von seinen zahlreichen Veröffentlichungen möchte ich nur das Buch erwähnen, das für unsere heutige Veranstaltung einschlägig ist, nämlich das 2009 beim Molden Verlag erschienene Buch mit dem Titel »Das Selbst, die Maske, der Bluff«. Ebenso wie dieses Buch lautet auch der Vortragstitel von Manfred Prischings Vortrag. Gestatten wir noch einige Worte zum Ablauf des heutigen Abends. Wir beginnen mit dem Vortrag von Heiner Kolb. Der wird etwa 40 Minuten oder 45 Minuten dauern. Danach machen wir noch eine kurze Pause und setzen dann mit dem Vortrag von Manfred Prisching fort. Und direkt im Anschluss daran besteht für Sie dann die Möglichkeit, mit den Referenten zu diskutieren, ohne Pause. Und dann noch ein Hinweis auf die nächsten Veranstaltungen, insbesondere auf die morgige Veranstaltung. Morgen werden wir uns im Rahmen des Identitätsschwerpunkts mit der Frage der Geschlechteridentität beschäftigen. Da wird zunächst die Installation, die Sie draußen schon sehen können, der Vorarlberger Künstlerin Marianne Gräber, Ultima Sima, vorgestellt. Anschließend wird Gräbers Film Vom Leben dazwischen, das dritte Geschlecht, über das Leben der transsexuellen Luana Muniz gezeigt. Und dann wird, was ich sehr empfehlen kann, wird es noch einen Vortrag von Elisabeth von Samsonow geben. Sie wird über Androgynie sprechen. So, damit höre ich auf zu sprechen, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bitte Heiner Kalb, seinen Vortrag.
Da ist es ja. Wir sind immer überrascht, wenn es dann doch klappt. Ja, meine Damen und Herren, einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Herzlichen Dank für die Einladung, für die nette Einführung. Ja, Identität. Was ist denn das? Ich fange mal an mit zwei renommierten, prominenten Amerikanern, die sich ausgelassen haben über das Thema Identität. Der eine ist ein Politologe, Michael Walzer, und der hat es auf seine eigene Person bezogen mal so formuliert: Wenn ich mich sicher fühlen kann, werde ich eine komplexere Identität erwerben. Ich werde mich selbst mit mehr als einer Gruppe identifizieren. Ich werde Amerikaner, Jude, Ostküstenbewohner, Intellektueller und Professor, und wahrscheinlich könnte man noch 10 weitere hinzufügen, sein. Man stelle sich eine ähnliche Vervielfältigung der Identitäten überall auf der Welt vor und die Erde beginnt, wie ein weniger gefährlicher Ort auszusehen. Wenn sich die Identitäten vervielfältigen, teilen sich die Leidenschaften. Das ist eine klare Botschaft, eine festgefügte, fertige, unveränderliche Identität ist etwas Kriegerisches und kann nur überwunden werden, wenn sich die Identitäten vervielfältigen können, in mir und auch in dem, wie ich mich anderen zeige. Richard Sennett, ein anderer Amerikaner, Historiker, Soziologe, Sozialpsychologe, der hat eine Formulierung gefunden, die nicht auf ihn bezogen ist, denn er ist auch ein privilegierter amerikanischer Hochschulprofessor, sondern auf eine Gruppe von Jugendlichen, die in den kaputten amerikanischen Innenstädten versuchen, eine Heimat zu bekommen. Auf sie bezogen sagt er: Und wenn sich Stadtviertel, Städte oder Nationen zu defensiven Zufluchtsorten gegen eine feindliche Welt entwickeln, dann kann es auch dazu kommen, dass sie sich Symbole des Selbstwert- und Zugehörigkeitsgefühls nur noch mittels Praktiken der Ausgrenzung und Intoleranz zu verschaffen vermögen. Er beschreibt Jugendliche, die so etwas wie eine reine, eine purifizierte Heldenidentität als Kämpfer für sich konstruiert haben, als Reaktion auf eine Welt, in der sie eigentlich gar keinen Ort, keinen Platz haben, in der sie auf gut Deutsch sich als der letzte Arsch fühlen. Um das nicht als letzte Antwort auf ihr Leben zuzulassen, entwickeln sie phantasmatisch eine Gegenidentität, und die ist sehr stark davon bestimmt, dass man Feinde konstruiert, die Gegner, gegen die man kämpft, um sozusagen auch diesen Heldenstatus für sich selber gewinnen zu können. Zwischen diesen beiden Zitaten steckt das Thema Identität. Meine Fragestellung will ich so formulieren: Wenn ich mich in einer sozialen Welt, deren Grundriss sich durch Bedingungen der Individualisierung, Pluralisierung und Globalisierung radikal verändert. Wie soll ich mich da definieren? Wer bin ich denn eigentlich? Sich in einer solchen Welt in einer berechenbaren, geordneten und verlässlichen Weise dauerhaft verorten zu können, erweist sich als unmöglich. Es geht heute um die Überwindung von Identitätszwängen und die Anerkennung der Möglichkeit, sich in normativ nicht vordefinierten Identitätsräumen eine eigene, ergebnisoffene und bewegliche, authentische Identitätskonstruktion zu schaffen. Aber wir müssen auch das gewachsene Risiko des Scheiterns in dieser Suche nach einer lebbaren Identität in den Blick nehmen. Viele aktuelle Problemlagen, ich werde einige Zahlen nachher Ihnen zeigen, verweisen auf die wachsende Möglichkeit, in diesem Prozess der Identitätsarbeit auch zu scheitern. Der große polnisch-englische Soziologe Zygmunt Bauman, der sich immer wieder auch mit dem Thema Identität beschäftigt hat, hat es mal sehr eindrücklich formuliert und sagte, warum beschäftigen wir uns überhaupt mit Identität? Muss man das überhaupt tun? Wenn es selbstverständlich wäre, dann müsste man darüber nicht reden. Identität, sagt er, kann nur als Problem existieren. Sie war von Geburt an ein Problem, wurde als Problem geboren. Man denkt an Identität, wenn man nicht sicher ist, wohin man gehört. Identität ist ein Name für den gesuchten Fluchtweg aus dieser Unsicherheit. Und noch ein wichtiges Zitat von einem Soziologen, palästinensischen Soziologen, der in Israel lebt, also in einer Welt, in der es wahrscheinlich schlicht unmöglich ist, eine in sich geschlossene, einfache und klare Identität zu entwickeln. Samir Mahari sagt, Identitäten sind hochkomplexe, spannungsgeladene, widersprüchliche, symbolische Gebilde. Und nur der, der behauptet, er habe eine einfache, eindeutige, klare Identität, der hat ein Identitätsproblem. Wir alle kennen solche Menschen. Ich komme aus dem schönen Bayern. Da sind manche Mentalitäten nicht so sehr unterschiedlich von dem ländlichen Vorarlberg. Da kann man sehr schnell auf Menschen stoßen, die sozusagen festgemauert in der Erde ihre Identität glauben, festhalten zu können. Aber der Preis dafür ist ziemlich hoch. Ja, der große Begründer der modernen Identitätsforschung ist der deutsch-dänische Psychoanalytiker Erikson, der uns vor allem ein Bild hinterlassen hat, das alle meine Studenten immer besonders leidenschaftlich aufgegriffen haben, weil man so gut an ihm sozusagen den Lernprozess organisieren kann. Man wandert von Stufe zu Stufe und das kann man sich ganz gut einprägen. Und das ist ein Modell, das lange Zeit eben auch mein eigenes Denken über Identität bestimmt hat. Es geht durch bestimmte Entwicklungsphasen. In jeder lernt man wichtige Dinge vom Urvertrauen über die Autonomie, über das die Initiative ergreifen, bis man dann in der Adoleszenz bei dem Thema Identität endlich angekommen ist. Da muss nämlich der Jugendliche eben im Verhältnis zu seiner Herkunft herausfinden, ob er da weitermachen will, wo er sozusagen ein Identitätserbe seiner Eltern angeboten gekriegt hat oder ob er einen anderen Weg gehen möchte. Da entscheidet sich dann auch, ob das positiv weitergehen kann. Auf jeder dieser Stufen gibt es Krisen und gibt es Scheiternsmöglichkeiten. Und vor allem eben in der Adoleszenz, wenn da der eigene Suchprozess nicht zu einer gesicherten Vorstellung von mir selber führt, dann sind die nächsten Etappen, die dann bis ins Alter hinein konstruiert werden, auch von erheblichen Problemen belastet. Ein tolles Modell, aber es ist in die Kritik geraten. Und bevor ich diese Kritik aufgreife, ist nochmal ganz wichtig etwas, was Erikson selber immer wieder betont hat, was ist die Aufgabe von Identität? Vielleicht gehe ich den Sokrates gleich nochmal an, aber erstmal, wie Erikson Identität definiert. Er sagt, es bedeutet die unmittelbare Gleichheit und Kontinuität in der Zeit und die damit verbundene Wahrnehmung, dass auch andere diese Kontinuität und Gleichheit erkennen. um Gleichheit. Ich bin der Gleiche in all den Veränderungen, die in meiner Biografie, in meinem Äußeren, aber auch in meinen Lernprozessen, in meinem Erfahrungswissen stattfinden. Und dann sagt er in einem zweiten Zitat, das Kernproblem der Identität ist die Fähigkeit des Ichs, angesichts des wechselnden Schicksals Gleichheit und Kontinuität aufrecht zu erhalten. Das sind harte, klare Aussagen, die aber heute oft genug sehr heftig in die Diskussion gekommen sind. Und was dieses in der Differenz der eigenen Lebenserfahrungen, des Lebensablaufs, trotzdem bedeutet, sich selber gleich zu fühlen, das hat schon der alte Sokrates in einem seiner großen Reden festgehalten, die eben der Platon dann uns überliefert hat. Er sagt, jedes einzelne lebende Wesen wird, solange es lebt, als dasselbe angesehen und bezeichnet. Zum Beispiel ein Mensch gilt von Kindesbeinen an bis in sein Alter als der Gleiche. Aber obgleich er denselben Namen führt, das ist ein wichtiger Identitätsmarkierungspunkt, bleibt er doch niemals in sich selbst gleich, sondern einerseits erneuert er sich immer, andererseits verliert er anderes an Haaren, Fleisch, Knochen, Blut und seinem ganzen körperlichen Organismus. Und das gilt nicht nur vom Leibe, sondern ebenso von der Seele. Charakterzüge, Gewohnheiten, Meinungen, Begierden, Freuden und Leiden. Befürchtungen, alles das bleibt sich in jedem Einzelnen niemals gleich, sondern das eine entsteht und das andere vergeht. Ein wunderbarer Text, wie ich finde, der deutlich macht, worum es geht, nämlich dass es immer eine Konstruktion des Subjektes ist, in dieser Verschiedenheit trotzdem sich selber als die gleiche Person zu erleben. Auch in den Differenzen, den Verschiedenheiten, den unterschiedlichen Sichtweisen, die sich über ein Leben heraus entwickeln können, in dem Entdecken von Wünschen, von Trieben, die man lange Zeit überhaupt nicht, von denen man gar nichts wusste, dass die zu mir gehören, dass die ein Teil von mir sind. Das ist eine Leistung des Individuums. Das ist das, was Identitätsarbeit zu schaffen hat. Aber diese Theorie von Erikson, die ist natürlich auch in die Diskussion geraten und die Gründe liegen im gesellschaftlichen Veränderungsprozess, in dem wir uns seit einigen Jahrzehnten ganz massiv befinden. Wichtig scheint mir nach wie vor, dass Erikson gezeigt hat, wie wichtig frühe Entwicklungsetappen des Menschen sind. Wenn Menschen kein Vertrauen in die Welt haben entwickeln können, was er Urvertrauen nennt, dann sind ganz viele Prozesse, die dann später auch zu bearbeiten sind, Lernprozesse, Entwicklungsaufgaben deutlich eingeschränkt. Problematisch, also das ist ein wichtiger Baustein, auf den wir weiterhin, glaube ich, ganz dringend angewiesen sind. Problematisch scheint die Annahme, dass es so ein durchnormierter Ablauf von Stufen ist und die nur in dieser Reihenfolge auch begangen werden können. Ich denke, es ist ein gutes Modell, das traditionelle bürgerliche Sozialisationsabläufe gut in den Blick genommen hat. Ich habe mich oft gefragt, warum es eigentlich für meinen Arbeiterfreund aus meinem Dorf, der unter ganz anderen Bedingungen aufgewachsen ist, von Anfang an nicht gestimmt hat. Der hat mit 14 Jahren hat er die Grundschule verlassen und ist in die Arbeit gegangen, wie es hieß, hat Geld verdienen müssen. Und da sind ganz bestimmte Etappen anders verlaufen als in meinem eigenen, eher bürgerlichen Elternhaus. Wir sehen heute viel stärker, dass Identitätsarbeit nicht mit der Adoleszenz abgeschlossen ist, sondern dass immer wieder neue Arbeiten zu leisten sind. Insofern ist Identitätsarbeit ein lebenslanger Prozess und kann auch später, in den späteren Jahren, nicht nur im Jugendalter, nochmal sehr turbulent werden, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und nicht zuletzt der globale gesellschaftliche Wandlungsprozess hin zu einem globalen Kapitalismus, der verändert die Lebensbedingungen der Menschen so radikal, wo immer wir hinschauen, dass wir nicht mehr davon ausgehen können, dass sich in bestimmten stabilen Rahmenbedingungen dann auch das Subjekt verorten kann oder verorten muss. Das ist immer weniger denkbar, dass da stabile Entscheidungen, die über lange Zeit dann einfach eine tragfähige Grundlage bilden, möglich sind. Erikson ist mit dieser Moderne, der ersten Moderne nennen die Münchner Soziologen Ulrich Beck, die Phase, in der sozusagen die moderne Welt sich in ihren Grundzügen entwickelt hat. Da ging man davon aus, dass Menschen in kontinuierlichen Prozessen, eine klassische Formel heißt 40-40, 40 Wochen, 40 Jahre jeweils für 40 Wochen in der Woche Berufsarbeit zu leisten. Das ist für immer weniger Menschen heute noch die Normalität. Und auf diesem Hintergrund ist eben dann auch das Modell, das er uns gegeben hat, nicht mehr einfach ohne weiteres tragfähig. Und wir sprechen heute immer wieder davon, dass die traditionellen Identitätsannahmen dekonstruiert werden. Stuart Hall hat es so formuliert, ein wichtiger englischer Autor: Es wird unterstellt, dass jede gesicherte oder essentialistische Konzeption der Identität, die seit der Aufklärung den Kern oder das Wesen unseres Seins zu definieren und zu begründen hatte, der Vergangenheit angehört. Und statt Kontinuität wird heute eben viel stärker von Kontingenz, Diskontinuität, Fragmentierung, Bruch, Zerstreuung, notwendiger Reflexivität, ein Leben in Übergängen, immer wieder bin ich sozusagen kaum an einem Punkt angelangt, ist der nächste Schritt schon wieder notwendig. Und das sind eben eher Erfahrungen, die dann auch in der heutigen Form der Identitätstheorie bedacht werden muss. Ja, und das kommt dann auch in den aktuellen Büchern. Sie hätten hier auch den Richard David Precht einladen können. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ein Buch, das jetzt seit vielen Monaten auf der Bestsellerliste ist. Er versteht sich gut zu verkaufen, besser als wir Wissenschaftler das tun. Aber was er eben in dem Buch ausbreitet, ist eben genau das, was heute in der Diskussion auch ganz oben steht. Und im Spiegel Wissen, in einem Heft vor wenigen Monaten, ist das Thema auch so formuliert worden. Kann es ein festgefügtes, klar abgegrenztes Selbst überhaupt geben? Gilt nicht viel mehr? Ich bin viele angesichts der verschiedenen Ich-Zustände und Rollen, die unser Leben bestimmen? Und ist der Weg zum eigenen Selbst deshalb nicht ein unendlicher Suchprozess, erschwert durch moderne Technologien, die uns herausfordern? Ja, und wenn wir einfach mal auf der Alltagsebene gucken, wie dieser globale Veränderungsprozess unser Leben bestimmt und verändert, darüber müsste man viel und lange reden. Ich habe hier nur einfach ein paar Stichworte aufgeschrieben. Es wird überall beobachtet, erlebt, beklagt, dass unser Leben ein unglaubliches Tempo angenommen hat. Beschleunigung. Viele Dinge, die früher in durchaus überschaubarer, längerer Zeit bearbeitet werden können, müssen jetzt sofort erledigt werden. Die Verdichtung unserer Alltagsabläufe wird immer dichter und größer. Menschen werden immer mehr, so hat es Ulrich Bröckling treffend formuliert, zu Unternehmern ihrer selbst. Das heißt, sie müssen ganz viele Dinge für sich managen, die früher durch Tradition, durch Rollenschemata die Kultur abgenommen hat, werden heute von den Subjekten selber in die Hand genommen. Das hat viele erkennbare Vorteile. Ich kann nachts um 12:30 mir meine Fahrkarte aus dem Internet holen. Aber gleichzeitig ist es ein Weg, der ganz viele Aufgaben uns selber permanent auferlegt. Und damit sind wir ganz gut beschäftigt und werden eigentlich nie wirklich fertig. Die traditionellen Rollenschemata, wenn Sie morgen über das Thema Identität und Gender und Geschlecht sprechen, werden Sie da ganz viele Beispiele haben, wie unsere Geschlechterrollen sich über den letzten Jahren deutlich verändert haben, auch wenn jetzt wieder manches doch so scheinbar zurückschwingt in bestimmte Rollenschemata. Wenn ich die vielen jungen Mädels und Jungs sehe, die jetzt sich auf ihre große Hochzeit vorbereiten und in einem so traditionellen Arrangement das suchen, dass man sich dann fragt, sind die wirklich verändert, diese Rollenschemata? Über Identität reden wir gerade. Dann gibt es das ganz große Thema, ich muss überall dabei sein. Dabei sein heißt, mich davor zu schützen, abgehängt zu werden, nicht dabei zu sein. Und diese Angst treibt ganz viele Menschen immer wieder auch in Abhängigkeiten hinein, in Dynamiken hinein, die ihnen eigentlich nicht gut tun. Aber die Angst ist eben ein sehr ausgeprägter Faktor und das Thema eben der Exklusion, nicht dazugehören. Das gilt ja nicht nur für Menschen mit Migrationshintergrund, das gilt nicht nur für Menschen, die keine Arbeit finden, das gilt auch für die Mittelschichten immer stärker, dass sie das Gefühl haben, ich muss wahnsinnig drum kämpfen, dazuzugehören, wo immer man dazugehören möchte. Wir haben auf der anderen Seite aber auch ein hohes Bedürfnis, wieder Sicherheit herzustellen. Also sehr viele Dinge, die die Politik weltweit seit dem 11. September auf den Weg gebracht hat, sind sehr stark geprägt von einem Sicherheitsdenken. Das geht bis hinein. Ich habe jetzt die letzten 3 Jahre mich mit dem Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung zu beschäftigen gehabt. Und die Sicherheitsgesellschaft sehe ich zum Beispiel dort, dass heute jede junge Familie, jedes neugeborene Kind in einem Screening-Prozess beurteilt wird, ob es denn die Eltern richtig machen, ob da nicht Missbrauch oder Vergewaltigung oder was immer auch Schlimmes passieren kann, natürlich, ob man das verhindern kann. Das führt zu einem Kontrollschemata, das eben bis in die Familien hinein wirkt. Und das ist auch ein Teil einer Gesellschaft, die auf der einen Seite viel Offenheit und Dynamik zeigt und auf der anderen Seite aus der Angst heraus ganz stark immer wieder auch Sicherheitspositionen besetzt. Und die zunehmende Ökonomisierung, ich glaube, da brauche ich nicht sehr viel dazu sagen. Es gibt ein paar ganz viele schlaue Leute, die will ich Ihnen nicht alle jetzt im Detail vorführen, aber einen deutschen Zeitgenossen, den ich sehr schätze, Jürgen Habermas, der hat so eindrücklich beschrieben, was diese Gesellschaft, in der wir uns gerade zu verorten haben, was die eigentlich mit uns macht. Er sagt, wir beobachten, dass die Netzwerke, die heute im Waren-, Geld- und Personen- und Nachrichtenverkehr sich aufgebaut haben, eine ungeheure Mobilität ausgelöst und gefördert haben, von der eine sprengende Kraft ausgeht. Und dann beschreibt er sehr schön die Ambivalenzen, die in diesem Prozess drin sind. Er sagt, es ist eine zweideutige Erfahrung. Wir erleben einerseits die Desintegration haltgebender, im Rückblick aber autoritärer Abhängigkeiten, die Freisetzung aus gleichermaßen orientierenden und schützenden, aber auch präjudizierenden, also uns irgendwie festzurrende und festlegende, gefangennehmende Verhältnisse. Kurzum, die Entbindung aus einer stärker integrierten Lebenswelt entlässt den Einzelnen in die Ambivalenz wachsender Optionsspielräume. Sie öffnet ihnen die Augen und erhöht zugleich das Risiko, Fehler zu machen. Ja, und dann habe ich einen Autor entdeckt, den ich eigentlich sehr schätze, einen amerikanischen Kollegen, Kenneth Gergen. Und der hat in einem provokativen Text schon Anfang dieses Jahrtausends den Tod des Selbst nicht betrauert, sondern eher freudig beschrieben. Was meint er damit? Er sagt, es gibt keinen Bedarf oder wenig Bedarf für das innengeleitete One-Style-for-All-Individuum. Solch eine Person, also ein klares, durchstrukturiertes, stimmiges Identitätspaket. Solch eine Person ist beschränkt, engstirnig, unflexibel. Wir feiern jetzt das proteische Sein. Man muss in Bewegung sein, das Netzwerk ist riesig, die Verpflichtungen sind viele, Erwartungen sind endlos, Optionen allüberall und die Zeit ist eine knappe Ware. Was meint er denn mit diesem proteischen Sein? Er bezieht sich nicht auf diesen Autor, von dem dieses Buch stammt, über das proteische Selbst, Robert J. Lifton, ein ganz wichtiger amerikanischer Psychiater, der unter anderem die Überlebenden der atomaren Katastrophen oder Verbrechen in Nagasaki und Hiroshima untersucht hat, der die Ärzte, die im Nationalsozialismus Menschen zur Liquidation ausgesucht haben, psychisch Kranke, geistig Behinderte. Er hat mit diesen Ärzten versucht, Interviews zu führen, hat sie auch geführt und hat eben eigentlich das wichtigste Buch über die Nazi-Doctors, so heißt sein Buch, geschrieben. Und das ist sein Versuch, das moderne Individuum oder das postmoderne Identitätsproblem beim Namen zu nennen. Er nennt es das proteische Selbst. Was ist das? Das kommt gleich. Das proteische Selbst taucht immer wieder auf bei Kenneth Gergen. Es gibt anerkannte Fachliteratur über die proteische Karriere. Also das sind Karrieren, die Menschen eben offen und flexibel nach allen denkbaren Richtungen gestalten sollen, die ermutigt werden, sich auf solche Karrieren vorzubereiten, sie auch gut zu managen. Und es wird sozusagen als die eigentliche kulturelle Leistung der Spitzenklasse bezeichnet. Das ist eine proteische Karriere. Woher kommt der Begriff des Proteus? Proteus war ein griechischer Gott, ein ziemlich verrückter Typ. Der konnte nämlich jede Gestalt annehmen, die er sich vorgestellt hat. Das passt natürlich in die Gegenwart. Flexibel, anpassungsbereit, immer wieder auch seine eigene Identität den neuen Anforderungen, den neuen Gegebenheiten, den neuen Schnäppchen, den neuen Konjunkturen anpassen zu können. So wird auch diese proteische Laufbahn und Karriere beschrieben. Der Proteus war aber eine traurige Figur. Er hat in diesem ständigen Veränderungsprozess, in diesem chamäleonhaften Verändern seiner Gestalt verzweifelt nach sich selber gesucht. Wer bin ich denn überhaupt? Das wird in diesen Texten nicht zum Thema gemacht. Während mein fränkischer Landsmann, ein bisschen älter schon, 1690 ein Buch geschrieben hat über den höllischen Proteus, eben über diesen Versteller, diesen tausend künstlichen Versteller. Also man hat davor gewarnt, vor diesen Menschen, die eigentlich nicht mehr klar in ihrer Charakterstruktur erkennbar sind. Ja, und auch Richard Sennett, den ich schon am Anfang zitiert habe, hat in einem lesenswerten Buch sehr eindeutig beschrieben, wie skeptisch man das beurteilen muss, wenn Menschen in diese proteische Welt eintauchen und dann eben auch durch die Arbeitsbedingungen immer stärker in diese Richtung gedrängt werden. Das will ich jetzt nicht im Detail durchgehen aus Zeitgründen, sondern seine Diagnose ist, das können Menschen eigentlich nicht gut verkraften. Sie brauchen eigentlich die Möglichkeit, in all den Widersprüchen der modernen Welt trotzdem so etwas wie eine innere Kohärenz für sich zu finden. Das wird aber genau durch diese vor allem arbeitsweltbedingten Anforderungen immer schwieriger. Er ist auch skeptisch gegenüber Salman Rushdie, der das Ich beschrieben hat als ein schwankendes Bauwerk, das wir aus Fetzen, Dogmen, Kindheitsverletzungen, Zeitungsartikeln, Zufallsbemerkungen, alten Filmen, kleinen Siegen, Menschen, die wir hassen und Menschen, die wir lieben, zusammensetzen. Gefällt mir eigentlich, weil ich denke, das ist eine ganze Menge von dem, was heute auch Identität ausmacht, dass so viele Fragmente irgendwie zusammengebunden und gebündelt werden müssen von mir als Person, auch wenn sie nicht in irgendein vorgefertigtes Schema passen. Aber Sennett hält genau diese Formulierung von Rushdie für problematisch und sagt dann, wenn man glaubt, dass die ganze Lebensgeschichte nur aus einer willkürlichen Sammlung von Fragmenten besteht, lässt das wenig Möglichkeit, das plötzliche Scheitern einer Karriere zu verstehen. Und es bleibt kein Spielraum dafür, die Schwere und den Schmerz des Scheiterns zu ermessen, wenn Scheitern nur ein weiterer Zufall ist. Ja, und ich will, bevor ich ganz am Ende mein eigenes Modell von Identität Ihnen kurz anreißen möchte, etwas über dieses erschöpfte Selbst sagen. dieses Subjekt, das permanent zu arbeiten hat und immer wieder sich neu zu erfinden hat. Und wir haben ganz viele Hinweise darauf, das ist wahrscheinlich die dramatischste Entwicklung, die ich jedenfalls als, aus der klinischen Psychologie oder Psychiatrie heraus sehe, dass immer mehr Menschen heute an schweren Burnout- und Depressionszuständen leiden. Ilona Kickbusch, die deutsche Stimme in der Weltgesundheitsorganisation, hat das ganz klar angesprochen, sagt, es gibt Hinweise darauf, dass eben die Depression bald die wichtigste Krankheitsursache dafür ist, dass Menschen nicht mehr in der Lage sind, ihre Alltagsrollen, ihre Arbeit vor allem zu verrichten. Und das sind jetzt einfach ein paar Zahlen, Sie gucken sich einfach nur auf die Kurvenverläufe von deutschen Krankenkassen. Die Zunahme psychischer Erkrankungen hier innerhalb eines relativ überschaubaren, knappen Zeitraums von 1997 bis 2004 um sage und schreibe 70%. Krankheitsfälle, die auf der Grundlage einer Diagnose einer psychischen Störung angefallen sind. Gleichzeitig sinken aber die Ausfalltage aufgrund von körperlichen Erkrankungen. Obwohl die nicht wirklich alle weniger geworden sind, aber viele Menschen trauen sich nicht mit einer bestimmten Erkrankung, wo man noch einigermaßen sich zur Arbeit schleppen kann, zu Hause zu bleiben. Also sinken solche Raten. Aber die Kurve, die hier ganz steil nach oben geht, das sind die psychischen Erkrankungen. Und das können Sie, das sind jetzt die Betriebskrankenkassen, alle Daten, die mir zur Verfügung stehen, gehen alle in die gleiche Richtung. Auch relativ starke Zuwachsraten innerhalb von ganz wenigen Jahren. Ich habe mir auch die versucht, für Österreich Zahlen zu besorgen, habe sie aber ehrlich gesagt nicht gefunden. Entsprechend aufbereitete Statistiken habe ich nicht gefunden. Vielleicht war ich da nicht gut genug im Suchen. Aber bei der Vorarlberger Gebietskrankenkasse habe ich in einem Artikel im Jahr aus dem März 2010 gefunden folgende Formulierung: Die jährlichen Krankenstandsfälle wegen psychischer Krankheiten nehmen in Österreich zwischen 1995 und 2008 von 35.000 auf über 66.000 Fälle zu, ein Plus von 89%. Die Krankenstandstage stiegen im gleichen Zeitraum um 103%. Die durchschnittliche Krankenstandsdauer aufgrund psychischer Krankheiten beträgt 33 Tage. Ein normaler Krankenstand dauert im Durchschnitt lediglich 11 Tage. Also hier ist ein Problem entstanden, das im Augenblick wirklich an vielen Orten sehr besorgt aufgegriffen und angesprochen wird. Ich glaube, es gibt keine andere Erklärung, als dass dahinter genau eine bestimmte gesellschaftliche Entwicklung steht, die den Menschen offensichtlich Grenzüberschreitungen zumutet, die ihnen letztlich einfach gesundheitlich erheblich schaden oder identitätsmäßig nicht verarbeitet werden können. Eine Zwischenbilanz. Wir müssen schon ein bisschen genauer auch hinschauen, warum wird so oft dann eine Diagnose gestellt. Oft ist es ja dann auch eine gute Möglichkeit, mit schnell verschriebenen Psychopharmaka ein Problem gesellschaftlich herauszudefinieren und es nicht mehr wahrnehmen zu müssen. Und ich denke, es ist notwendig, genau diese Daten als Teil der Debatte um Identität ernst zu nehmen und sie nicht zu klinifizieren, sondern zu fragen, was sind das für gesellschaftliche Bedingungen, die uns genau dieses beschert haben und welche Möglichkeiten haben wir, das wirklich in einem gemeinsamen Diskurs zum Problem zu machen und über Prävention, über Gesundheitsförderung nachzudenken, die das verhindern kann. Ein ganz wichtiger Beitrag kommt aus Frankreich von Alain Ehrenberg, der eben genau diese Zunahme der Depression in seinem Buch Das Erschöpfte Selbst, ein Titel, der sehr schnell die Runde gemacht hat. Er zeigt, dass eben die Erschöpfung und die Verzweiflung, die Menschen dann an bestimmten Stellen ihres Kämpfens um beteiligt sein, um ihre Arbeit noch verrichten zu können, Das ist eben genau ein Ergebnis dieser, dieser grenzenlosen Fitnessideologie ist, du musst ja nur einfach versuchen, noch mehr aus deinem Leben zu machen, auch Grenzen zu überschreiten, dich nicht mehr an das auszurichten, was dir vielleicht irgendwelche Menschen mal irgendwie mit auf den Weg gegeben haben. Nein, es ist eine permanente Überschreitung und das steckt in diesen Zahlen, glaube ich, sehr eindeutig drin. Was wir dringend brauchen, ist eine Auseinandersetzung mit den vorherrschenden Menschenbildern. Denn was ich beobachte, dass immer mehr Menschen sich auch tatsächlich in ihren eigenen Charakterstrukturen, da werden wir vielleicht nachher gleich noch ein bisschen mehr darüber hören, dieser Beschleunigungsdynamik ausgeliefert haben, sie auch zur Norm gemacht haben und sich diesem gesellschaftlichen und beruflichen Fitnessparcours ausgeliefert haben. Der hat kein erreichbares Maß, der hat kein Ziel, an dem man ankommen kann und sagen kann, jetzt ist es genug. Sigmund Baumann hat mal gesagt, die erste Moderne, das war wie der Pilger, der auf eine lange Wanderschaft gegangen ist. Er wusste, irgendwo komme ich an, auch wenn es viele Umwege gibt dahin, aber das Ziel ist relativ klar. Heute sind wir keine Pilger mehr mit einem klaren Ziel, sondern wir sind situativ immer wieder gefordert und das ist genau das, was hiermit angesprochen wird, nämlich dass diese gesellschaftliche Dynamik sich in den Subjekten längst zu einem eigenen Lebensmodell so verdichtet hat, dass sie dann eben auch nicht mehr rauskommen. Sie unternehmen alles Mögliche. Sie liefern sich der Wellnessindustrie aus, aber das ist oft überhaupt nicht eine Chance, die eigenen Ressourcen zu bedenken und dann sozusagen aus der dem Steigerungszirkel auszusteigen, sondern oft ist es eher noch ein Versuch, da noch perfekter da drin zu funktionieren. Ja, und was zum Abschluss will ich was sagen über das, wie ich denke, dass heute Identität gebastelt und gebaut wird. Vielleicht muss man um diesen Begriff des Patchworks, den wir verwendet haben als Metapher für Identitätsarbeit, muss man dann ganz kurz ein paar Bilder anschauen. Das ist eine ganz klassische Patchwork aus der Tradition der Einwanderer nach Nordamerika, die Urmigranten sozusagen, die unheimlich arm waren, ganz große Familien hatten und jedes Stück Stoff gesammelt haben und daraus aber ganz eindrucksvolle Kunstwerke geschaffen haben. Das ist ein ganz klassisches Projekt. Da sehen Sie ein durchlaufendes, klar strukturiertes Muster. Übrigens ist es ein Patchwork, das meine Frau gebastelt hat. Das hängt in unserem Schlafzimmer. Und als sie daran gearbeitet hat, an diesem Stück, sie wollte einfach mal so ein ganz traditionelles Muster machen, da habe ich gerade das erste Mal richtig intensiv am Identitätsthema gearbeitet in den 80er Jahren und dachte mir, ja, das ist die Metapher, die ich suche, dieses Zusammenfügen von Fragmenten. Aber das ist die klassische Identität, die hat ein ganz klares, vorgezeichnetes Muster. Auch das ist eine klassische Patchwork-Musterung, durchlaufendes Muster. Die Gestaltung steckt eher dann in der Farbe und den Formelementen, aber das Grundmuster ist identisch und klar. Das ist Identität in einem überschaubaren, durchstrukturierten Sinne, wie es in der ersten Moderne vielleicht doch überwiegend noch möglich war. Und langsam lösen sich die Muster auf, auch bei den Künstlern und Künstlerinnen, die sich mit Patchwork beschäftigen. Und manche sagen, das Auflösen dieser klaren Muster führt zu Desintegration, führt zu Verlust, führt zu eben einer nicht mehr gelingenden Verknüpfung. Und ich denke, wenn man sich solche Bilder anschaut, dann haben sie einen hohen künstlerischen Wert. Da steckt eine ganz klare künstlerische Idee dahinter und natürlich eine hohe Fähigkeit, auch so was dann umzusetzen. Das ist ein Crazy Quilt, wie es genannt wird, also ein verrückter Quilt. Das Bild soll nicht mehr transportieren als nur die den Vergleich von klassischen Mustern, die so wie Identitäten früher beschrieben werden konnten, ein klares, durchstrukturiertes, vorgegebenes Muster hatte. Rollen, die genau in solchen Mustern sozusagen auch den Grundriss vorgegeben haben. Und die haben sich immer mehr aufgelöst. Aber was sich da aufgelöst hat, ist nicht einfach nur Chaos, ist nicht einfach nur ein nicht mehr begreifbares Durcheinander, sondern kann eine hohe kreative, schöpferische Potenz sichtbar machen. Und das ist der entscheidende Punkt. Wie gelingt es Menschen, diese Fragmenterfahrungen, diese unterschiedlichen Teilerfahrungen für sich selber zu einem Patchwork zu verknüpfen oder zu einer Abfolge von Patchwork-Mustern? Das ist wichtig zu sagen, das ist nicht dann irgendwann fertig. Deswegen ist es, jedes Bild, jede Metapher hat auch ihre Grenzen, sondern es ist immer wieder neu zu konstruieren und zu verändern. Und entscheidend ist, und das kommt in dieser These zum Ausdruck, dass Menschen in dem, was sie da tun, versuchen für sich selber eine innere Kohärenz zu schaffen. Das heißt nicht eine innere Einheit, das heißt nicht eine Kontinuität, das heißt nur ein Gefühl dafür zu entwickeln, dass die Dinge, die so unterschiedlich sie sind, mit mir zu tun haben. Auch sehr unterschiedliche Möglichkeitsfelder in meiner Person ansprechen, was in klassischen Rollen oft überhaupt nicht möglich war. Und das ist der entscheidende Punkt, die Dinge nicht einfach nur nebeneinander in einer eigenen Biografie erleben zu müssen und dann zur nächsten rüberzugehen, das ist eher die Gefahr der multiplen Persönlichkeit. Dieses klassische Krankheitsbild, in dem viele Teilpersönlichkeiten ihr totales Eigenleben in den Personen spielen und voneinander überhaupt nichts wissen. Also, wir haben lange gezögert, ob wir den Begriff der Kohärenz in unser Modell aufnehmen. Es war die Empirie, die uns dazu eigentlich dringend veranlasst hat, zu sagen, es ist nicht nur ein Potpourri des Anything Goes, sondern es sind Dinge, die müssen gestaltet, die müssen geformt, die müssen von den Subjekten geleistet werden. Und wichtig ist das Konzept der Kohärenz und aber auch natürlich die Erfahrung, so stimmt es für mich. Authentizität können wir das nennen. Und immer wichtig auch das Kriterium der Anerkennung. Dass mir jemand sagt, ich finde es gut, wie du das so machst. Gerade für Jugendliche eine unabdingbare Voraussetzung. Ja, und dann kommt ein Modell, das geht davon aus, dass wir in unserem Leben immer wieder ganz unterschiedliche Erfahrungen mit uns selber machen, in verschiedenen Kontexten, Szenen in der Familie, in Schule und Beruf, im Freundschaftsnetzwerk, die Medien liefern permanent auch Angebote für die Identitätskonstruktion. Aber klar ist, das sind Prozesse, die immer wieder neu organisiert werden müssen. Das, was ich zu einem bestimmten Zeitpunkt über mich sagen kann, kann möglicherweise doch sehr unterschiedlich sein zu dem, was ich 20 Jahre später oder auch vielleicht nur 10 Jahre später von mir sagen kann. Wichtig ist die Anerkennung und es ist ein fortlaufender Prozess. So ähnlich kann man das konstruieren. Und noch ein Bild, das die Köpfe endgültig verwirren soll. Nein, hier ist einfach unten nochmal deutlich gemacht, wie immer wieder in unterschiedlichen Situationen und Kontexten etwas über uns selber erfahren. Uns hat interessiert, gibt es Bündelungsmöglichkeiten? Wie kann ein Zusammenhang hergestellt werden? Und da beobachten wir, dass eine Reihe von wichtigen Teilidentitäten manches ganz gut koordinieren. Das Geschlecht ist nach wie vor eine wichtige Kategorie, Beruf und Arbeit natürlich, alles was mit Konsum, mit Freizeit, Unterhaltung zu tun hat. Immer noch für manche auch die Politik, auch wenn das eher eine Schwundquote geworden ist. Und dann war die Frage, gibt es sowas wie ein Dach über der Identität, etwas, das den inneren Zusammenhang stiftet? Und da glaube ich, ja, dass auch das gibt es. Es gibt Kernnarrationen, Geschichten, die jemand für sich erzählt, oft sind es mehrere, die ich über mich erzählen kann, indem ich jemand anderen kenntlich machen möchte, wer ich eigentlich bin. Es gibt dominierende Teilidentitäten. Es gibt immer noch Menschen oder zunehmend wieder Menschen, die alles nur der Arbeit unterordnen, alles, was darüber nicht in seiner Wertigkeit der Arbeit zugerechnet werden kann, das bekommt keine hohen Prioritäten. Aber im Zentrum steht das Thema der Kohärenz und der Authentizität. Es muss für mich so stimmig sein. In meinem Handeln versuche ich eben genau von solchen Ideen her immer wieder Dinge zu tun, Projekte, Identitätsprojekte anzustoßen, die dann aber wieder auch neue Erfahrungen ermöglichen. Ja, und damit bin ich am Ende und man kann natürlich fragen, wie kann das jemand schaffen? Was sind die Chancen, die Verwirklichungschancen, die jemand braucht, um so einen doch offensichtlich ziemlich komplizierten Prozess, den wir ja immer wieder zu leisten haben, auch zu realisieren. Und da kommt ein Begriff nochmal, den Erikson geprägt hat. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist wirklich das Urvertrauen zum Leben, dass ich das Gefühl habe als Kind oder als Jugendlicher, als Erwachsener, dass ich irgendwie eine Chance habe, in dieses Leben hineinzugehen, dass mich Menschen wahrnehmen, dass sie mir was zutrauen und dass ich auf der Grundlage auch sozusagen eine eigene Position entwickeln kann. Dann ganz wichtig aus der Autonomie, die Bezogenheit ist der erste Schritt, aber das ist die Bedingung auch für Autonomie, eigene Wege gehen zu können. Stellen Sie sich das kleine Kind vor, das eben vor lauter Angst, die Mutter könnte verloren gehen, sich eben nur klammert an die Mutter und keine eigenen explorierenden Unternehmungen in die Welt hinein unternimmt. Das zeigt die aktuelle Bindungsforschung in sehr eindrucksvollen Beispielen und Bildern. Die Kohärenz habe ich immer wieder angesprochen, darüber müsste man viel sagen, aber ich nenne einfach nur noch mal den Begriff. Ganz wichtig ist die Netzwerke, die Netzwerkbildung. Menschen, die mir ein Stück so etwas wie einen Begleitschutz anbieten, als Freunde, als Familie, aber nicht nur im Sinne, machst du schon alles gut und richtig, sondern auch, Mensch, pass auf, da gibt es Risiken, die musst du einfach auch ernst nehmen. Also ganz viele jugendliche Identitätsunternehmungen sind ja oft mit Risiken verbunden, die nicht immer gut bedacht sind. In vielen Szenen wird es gut bearbeitet und wird auch Jugendlichen das Gefühl vermittelt, du musst hier nicht zeigen, dass du die allerriskantesten Projekte dir vornehmen kannst. Du gehörst trotzdem zu uns und lass es bitte. Das ganze große Thema des materiellen Kapitals sollten wir auf keinen Fall vernachlässigen. Es ist eine wirklich basale Grundlage, dass wenn Kinder in Armut oder in extremer Armut aufwachsen, dass ihnen ganz viele Chancen der Bildung, der Möglichkeit für sich selber auch Wege zu finden, die ihren eigenen Vorstellungen von sich selber entsprechen. Das hat ganz viel auch mit materieller Grundausstattung zu tun. Deswegen kämpfe ich in der Bundesrepublik für ein Modell der Kindergrundsicherung, denn die Armut wächst am stärksten bei Kindern und Jugendlichen. Sollen wir die Pause machen jetzt? Also den Rest habe ich sowieso, ich habe alles gesagt und jetzt wünsche ich dem Herrn, dass er gut die Pause nutzen kann.